Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie.
Hallo und herzlich willkommen zu Cosmic Latte, Folge 31. Nicht schrecken, ich bin's, Elka. Bin auch wieder mal da und natürlich wie immer ist die Eva dabei. Hallo Eva.
Hallo Elka.
Ja, es ist jetzt schon wieder ein Weilchen her, dass ich dabei war, aber ich freue mich sehr,
ja,
dass ich
da sein kann. Aber du bist immer wieder dabei, das ist doch schön.
Genau, das stimmt. Also es ist so wiederkehrend. Nämlich auch wie etwas Bestimmtes, was ich euch erzählen wollte. Bevor du uns nämlich was Cooles erzählst über ein Thema, was viele Leute sehr emotional aufregt oder berührt zumindest.
Das ist ein Teaser für mein Thema heute.
Genau, es ist ein sehr emotionales Thema. Viele Hassnachrichten werden wir bekommen.
Na, hoffentlich nicht. Weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin.
Ja, nicht weinen. Wir schaffen das.
Ja, okay.
Aber vorher wollte ich über etwas, was auch so wiederkehrt wie ich in diesem Podcast, nämlich Sonnenfinsternisse. Ist das ein guter Übergang schon, oder? Es kehrt
ja
immer wieder.
Okay, bist du auch für eine Sonnenfinsternis oder wie?
Es ist eher negativ, gell? Aber die Leute freuen sich, wenn sie passiert. Also Leute freuen sich, wenn sie sie sehen.
Naja, ich weiß nicht. Es war jetzt vor kurzem ja die Sonnenfinsternis in den USA. Und hast du da die Tweets auch gesehen, dass ja da so manche gemeint haben, dass das ein Zeichen Gottes ist und dass wir mehr beten sollen und keine Ahnung?
Ja, das stimmt natürlich. Es ist auch sehr unheilvoll, wenn die Sonne auf einmal nicht mehr zu sehen ist. Würde ich jetzt auch glauben, dass der Gott böse auf mich ist. Aber generell sind die Leute ja schon eher erfreut. Und eben wie du gesagt hast, es war gerade in Nordamerika die Sonnenfinsternis. Das ist ja recht cool. Wir haben es halt nicht gesehen, oder? Warst du dort, Eva?
Nein, leider nicht. Ich habe keinen Ausflug gemacht.
Aber vielleicht kannst du dich noch erinnern an die Sonnenfinsternis in Österreich?
Ja, 1999.
Ja, also du warst ja schon in einem Alter, wo man schon Sachen mitkriegt.
Ja, wobei bei mir hat sich das mit der Sonnenfinsternis, mit einem Ereignis in meinem Leben zugleich zugetragen und deswegen wird mir das immer im Gedächtnis bleiben.
Aha, okay, ein schlechtes oder ein gutes?
Nein, also eher nicht so gut. Ich meine, ich kann es ja kurz erzählen, das ist halt eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Mhm. Und zwar habe ich 1999 auch meinen Führerschein gemacht und habe auch meinen ersten Ferialjob gehabt. Es muss irgendwann Juli oder August gewesen sein, die Sonnenfinsternis. Mhm. Und ich hatte dann eben gerade meinen ersten Ferialjob und es war auch, glaube ich, ungefähr so um die Mittagszeit herum. Ja, also ich habe in einer Supermarktkette an der Kasse gearbeitet und hatte da dann eben gerade, also habe auch geschaut, dass ich ja Mittagspause habe, wenn eben die Sonnenfinsternis. Und ich wollte mich dann mit irgendjemandem treffen, aber das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war eben eine Familie, dass wir uns gemeinsam die Sonnenfinsternis anschauen. Und dann war ich halt schon so im Stress, weil ich so spät rausgekommen bin und es ist dann gleich die Sonnenfinsternis. Und dann hatte ich eben das Auto von der Mama und ich hatte gerade mal 2 Wochen den Führerschein. Und naja, und dann war ich so in meiner Aufregung damit beschäftigt auszupacken, dass ich irgendwie nicht geschaut habe und in das parkende Auto neben mir reingefahren bin, weil ich irgendwie den Lenker eingeschlagen gehabt habe und aber wirklich böse in die Seitentür reingefahren bin. Und dann war auch die Sonnenfinsternis. Also,
die war dann danach oder war sie währenddessen?
Das war dann, gut wie gleichzeitig.
Dann könntest du vielleicht auf Naturgewalt dich irgendwie ausreden.
Das war eine höhere Mächte am Werk. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, und nachdem das quasi auch gleich mein erster, ich meine, Autounfall in dem Sinne war es ja nicht. Das war ja mehr so ein Blechschaden. Aber ja, es war das Auto von der Mama und ich war Führerschein-Neuling und das war auch meine erste Sonnenfinsternis, dann die ich gesehen habe. Und deswegen ist das alles ein sehr markantes Erlebnis, das mir wahrscheinlich immer in Erinnerung bleiben wird.
Mhm. Ja, das glaube ich. Ja, bei mir ist es nicht mehr so markant, leider. Ich war nämlich 9. Mhm. Das heißt, ich kann mich schon erinnern, dass wir so komische Brillen gehabt haben und irgendwo auf einem Einkaufszentrum irgendwie oben gestanden sind. Aber ich bin sehr, mein Gedächtnis ist sehr schlecht, was so Langzeitgedächtnis betrifft. Deswegen kann ich mich da gar nicht so erinnern. Aber ich wollte eben euch berichten, wann es wieder die Chance gibt, für die nicht in den USA waren, nämlich in Österreich 2075 gibt es wieder eine ringförmige Sonnenfinsternis. Mhm. Ringförmig bedeutet, ist es eine spezielle Art der totalen Sonnenfinsternis, wenn der Mond sehr weit weg ist, deswegen kleiner erscheint und deswegen nicht schafft, die ganze Sonne zu bedecken. Da ist es halt ringförmig. Und wenn man jetzt aber sagt, ich will aber eine ganz totale Sonnenfinsternis sehen, dann 2081 in Österreich.
Ja, zu meinem 100. Geburtstag.
Oh, schön.
Schauen wir mal.
Das wäre schön, den gemeinsam zu feiern, deinen 100. Geburtstag mit der Sonnenfinsternis. Mhm. Oder wäre halt, wem das ein bisschen zu riskant ist, so lange zu warten, in Spanien, ich glaube Westspanien, 2027.
Ah, na
das
bitte.
Geht ja. Also in 3 Jahren.
Könnte man zusammen einen Ausflug machen.
Genau, kann man gleich mit einem Sommerurlaub verbinden. Also ich würde schon sehr gern wieder mal eine sehen. Also es ist schon eine coole Sache halt.
Nein, eine partielle war ja erst letztes Jahr, ne?
Ja, eh auch cool, aber...
Das beeindruckt dich jetzt gerade nicht so. Ich habe es trotzdem cool gefunden. Also.
Es ist eh cool. Das ist halt, ja, das andere ist halt mehr so populärwissenschaftlich cool. Yay, totale Sonnenfinsternis, das andere ist wissenschaftlich halt.
Ja, stimmt schon, genau. Ja, wobei, selbst so eine totale, das hat schon was. Also ich kann mich eben erinnern, dass dann auch die Außenbeleuchtung vom Supermarkt angegangen ist, weil es dunkel geworden ist und die Vögel haben zum Zwitschern aufgehört. Also es war schon eine ganz eigene Stimmung.
Eben, es wird so voll der Hype gemacht, aber jetzt bei der partiellen hat jetzt niemand ein Special Edition von irgendeinem Plätzchen rausgebracht oder so. Also das war ja in den USA, glaube ich, ziemliche Hype, sodass man auch so buchen konnte, so rein. Für das Eclipse-Reisen, die Hotels haben dann so Theme alles gemacht.
Und ja, ich glaube, es war auch so ziemlich alles ausgebucht, was halt so in diesem Streifen da lag, wo man die halt sehen konnte. Und ich habe ja auch irgendwie gesehen oder gelesen, dass das ja den Wert von 10 Super Bowls hatte. Also die Sonnenfinsternis jetzt. Ja, also das dürfte ganz gut für die Wirtschaft gewesen sein, auch sagen wir es mal so.
Ja, voll. Ja, und es ist aber noch was anderes passiert, was trauriger war, nämlich Peter Higgs ist gestorben. Mhm. Ich meine, eh im sehr hohen Alter. 94 ist er geworden. Also eh ein sehr ordentliches Alter. Und ich glaube, also wenn man so sein Leben anschaut, ist es eigentlich sehr cool, was er dann noch alles irgendwie mitbekommen hat. Nach ihm ist ja das Higgs-Boson benannt. Das Teilchen, wenn man es jetzt grob sagt, weil um das genau zu erklären, braucht man eine eigene Folge. Das Teilchen ist dafür verantwortlich, dass Materie eine Masse hat. Es ist auch ein Teilchen des Standardmodells, also ganz wichtig. Und ich fand witzig die Geschichte irgendwie davon. 1964 hat er das in einem Paper beschrieben. Da beschreibt er eben, dass im frühen Universum die fundamentalen Partikel masselos waren und sich mit Lichtgeschwindigkeit im Universum ausgebreitet haben. Und er beschreibt, dass es in einem Bruchteil einer Sekunde hat sich dann das sogenannte, er hat es natürlich nicht so genannt, aber das Higgs-Feld aktiviert. Er hat es natürlich nicht nach sich selbst benannt, weil er war anscheinend ein sehr humble, wie sagt man da auf Deutsch, das wollte ich gestern noch.
Zurückhaltend.
Ich muss doch ein Wort geben für humble. Naja, werden wir dann googeln. Jedenfalls hat sich dieses Higgs-Feld aktiviert und die Partikel haben Masse gewonnen und dadurch natürlich ist erst das Universum, wie wir es halt kennen, entstanden. Und weil das so fundamental ist, wird das jetzt oft eben auch als Gottesteilchen bezeichnet. Aber dazu später. Jedenfalls hat er dieses Paper eingereicht und es wurde von einem europäischen Journal abgelehnt. Wurde irgendwie mit dem Kommentar irgendwie abgelehnt, dass das nicht relevant ist irgendwie für die Physik. Und er hat dann das überarbeitet und hat einen Zusatz hingeschrieben und geschrieben, wenn es dieses Higgs-Feld gibt oder gab, also gibt noch immer, dann müsste es auch ein Teilchen geben, nämlich ein Boson, also das Teil davon ist und das müssten wir eigentlich finden können, nämlich dieses Higgs-Boson. Und der hat es dann auch nochmal eingereicht, aber in einem amerikanischen Journal. Also ein bisschen zu Fleiß, den europäischen Journal, das es halt abgelehnt hat, hat es dann bei den Competitors eingereicht. Und das wurde dann veröffentlicht und hat eine große Jagd auf dieses Teilchen eben ausgelöst. Es wurde auch ein Buch eben drüber geschrieben vom Leon Lederman und er hat dieses Wort des Gottesteilchen geprägt. Also die Verleger wollten weder Higgs im Titel haben noch Boson, weil das zu kompliziert halt ist für die normale Bevölkerung.
Ja, ist kein catchy Titel.
Genau, und dann hat er gesagt, naja, nennen wir es halt the goddamn particle. The goddamn, because we can't find it. Mhm. Weil es halt so eine Jagd darauf gegeben hat. Und eben, weil dann haben die Verleger gesagt, na okay, wir können es nicht goddamn nennen, also verdammt können wir nicht schreiben. Aber nennen wir es halt The God Particle. Und so ist dieser Name entstanden. Das finde ich irgendwie recht witzig. Aber es wurde auch gesagt, ja, es passt eigentlich recht gut, weil es eben so ein fundamentales Teilchen ist, was halt das ganze Universum oder das funktionierende Universum, was wir kennen, bedingt, dass das eigentlich schon recht gut passt. Aber klar ist das so ein bisschen ein populärwissenschaftliche Bezeichnung. Und
ja, also ich finde es ja auch oft so, also es wird oft dann auch irreleitend irgendwie ja verwendet, oder weil das heißt dann halt immer, ja, es ist das Gottesteilchen und dann ist das, weiß nicht, dann wird das oft in so einem ESO-Mystizismus,
also Religions, ob es ein Gottesbeweis wäre.
Ja, genau, ja, es wird dann meiner Meinung nach oft so ein bisschen missbraucht irgendwie und eben eigentlich kommt es ja auf dieses Goddamn-Particle, ja, genau. Und geht das auf das zurück, ja, was ja eigentlich eine coole Geschichte ist, weil sie eben dieses depperte Teilchen nicht finden konnten, ja. Das finde ich echt gut, dass du das jetzt erzählt hast, weil ich das immer sehr, mich ärgert das immer ein bisschen, wenn das nur so Gottesteilchen genannt wird.
Ja, nein, es hat nichts mit Gottesbeweis zu tun, das ist nichts. Ja, und 2012 wurde das dann auch am CERN gefunden oder das erste Mal gemessen. Und das halt finde ich voll schön, dass es halt 50 Jahre später passiert ist und er noch auf der Welt war. Das finde ich ein sehr schöner Moment sicher für ihn, weil es hätte ja auch sehr gut sein können, dass er da halt nicht mehr lebt, 50 Jahre später. Und am nächsten Jahr, 2013, hat er natürlich dann auch den Nobelpreis bekommen.
Ja, was halt ein Wahnsinn ist. Ja, ich meine, er hat in den 60er Jahren diese Theorie aufgestellt. Da, ja, und jetzt 2012 ist das dann erst quasi bewiesen worden. Und man immerhin hat er die Ehre noch bekommen und auch erhalten, dass sie es halt beweisen konnten. Es ist halt echt ein Wahnsinn. Ich finde es auch immer wieder schön, dass man halt dann sieht, irgendwie, okay, was man da so berechnen kann oder sich, vielleicht auch, ja, ausdenken ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber doch irgendwie auch durch Überlegungen, dass man das so weit im Vorhinein, bevor man es dann wirklich experimentell beweisen kann oder nachweisen kann, finde ich eigentlich sehr schön. Und er hat ja auch relativ wenige Publikationen gehabt. Oft reicht so eine gute Idee, um auch ein guter Wissenschaftler zu sein oder etwas Fundamentales, etwas Wichtiges zu schaffen und dass es eben nicht auf die Anzahl der Publikationen darauf ankommt. Gerade also in letzter Zeit ist ja so ein Wettrennen mit, du brauchst ganz viele Publikationen in der Wissenschaft, damit du da irgendwie was bedeutest oder geltend bist. Ja, und da ist halt ja auch so einer, der das sagt, ja okay, es kommt nicht auf die Quantität, sondern eben es kommt auf die Qualität an. Ja.
Aber er hat sich das halt noch leisten können. Jetzt sind halt die Stellen in der Akademie einfach anders strukturiert.
Ja, eben.
Also ist halt dieser Druck da mehr da.
Hat sich halt leider schon sehr verändert, das stimmt, ja.
Ja, ich habe jetzt nachgeschaut, was humble heißt.
Ja, dann bitte.
Bescheiden. Bescheiden. Ja, also er war eben sehr bescheiden und hat eben auch von sich nicht gesagt, dass er irgendwie ein Genie sei oder so, sondern ja, einfach jemand, der sich halt da interessiert dafür, aber war natürlich ein sehr genialer, theoretischer Physiker. Genau, also diese Sachen sind passiert, aber ja, wollen wir jetzt in dein emotionales Thema rein?
Ja, ich meine, für mich ist es jetzt nicht so emotional, also da um gleich einmal die Erwartungen wieder runterzuschrauben. Also der Grund, warum ich jetzt dieses Thema auch ausgesucht habe, ist, weil es irgendwie, obwohl es jetzt eigentlich ist es eh klar und das ist jetzt eigentlich auch nicht aktuell in dem Sinne und gleichzeitig ist es doch auch irgendwie aktuell, weil ich in letzter Zeit immer wieder darüber gestolpert bin. Und zwar, ich war vor kurzem zum Beispiel bei einem Vortrag, da ging es um die Entdeckung von Neptun. Und wie der dann halt eben fertig war mit seinem Vortrag und dann hat er sich da ans Publikum gewandt und hat gesagt, ja, gibt es irgendwie Fragen oder wollen Sie dann irgendwas noch genauer wissen? Und es war dann irgendwie so gleich die erste Frage aus dem Publikum war dann, warum ist Pluto kein Planet mehr? Ich habe dann gedacht, okay, wir reden eigentlich über Neptun, aber okay, und er hat das dann auch ziemlich gut beantwortet. Und ich war ja auch vor kurzem in einem anderen Podcast zu Gast, wo ich eigentlich über das Schaltjahr und über den Schalttag gesprochen habe. Und da kam dann aber am Ende dann auch so die Frage, okay, wenn ich da jetzt schon jemanden vom Fach hier habe, warum ist Pluto kein Planet mehr? Und dann habe ich mir gedacht, okay, offensichtlich ist das ein Thema, was, obwohl es eigentlich schon sehr lange geklärt ist, auch eben wieder sagt, immer wieder für Emotionen oder zumindest für Diskussionen sorgt. Ich habe auch so den Eindruck, dass da viele vielleicht den Eindruck haben, dass, dass da eine Willkür vorhanden ist oder dass da irgendwie Pluto nicht gerecht behandelt worden ist oder dass da irgendwie, so was steckt vielleicht dahinter, ja. Und da gibt es ja dann immer wieder, so gerade so aus dem amerikanischen Bereich, immer wieder die Rufe so Justice for Pluto, ja. Also wir wollen Pluto wieder zum Planeten machen. Und das möchte ich mir eben heute anschauen. Also wir werden da auch so ein bisschen jetzt auf Spurensuche uns begeben, wir werden auch ein bisschen forschen, ja, wie es überhaupt dazu kam, was ist da passiert und ja, warum ist Pluto kein Planet mehr?
Ja, aber weil du sagst, weil das immer wieder aufkommt, auch vor ein paar Tagen eben, habe ich dir geschickt gehabt, hat Arizona Pluto zum Staatsplanet erklärt.
Ja, aber ich glaube, das war schon länger, oder? Ist das nicht schon vor ein paar Jahren gewesen?
Also der Artikel ist erst vor kurzem rausgekommen.
Ach so, okay.
Ja, aber jedenfalls ist es jedenfalls noch, egal wann das passiert ist, finde ich auch irgendwie.
Ich habe das verwechselt, das ist Illinois. Hat 2009 beschlossen, genau, ja.
Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt wie Staatsplaneten, aber okay.
Ja, genau, also man sieht schon, ja, ihr hört, es gibt also einige Probleme mit der Akzeptanz, dass Pluto kein Planet mehr ist. Warum ist das so? Also es ist ja so, dass eben bis 2006 war die Welt noch in Ordnung, zumindest für Pluto. Du wirst wahrscheinlich auch noch in der Schule den Satz gelernt haben, oder den Merksatz, dass mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Mhm. Alle Planeten, ja, der Reihenfolge nach, also Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und eben Pluto. Also das dann mit den neuen Planeten ist dann P für Pluto. Und ja, also es gab eben neun Planeten im Sonnensystem, eben mit Pluto, alles war klar, alles super, ja, und dann plötzlich soll jetzt Pluto kein Planet mehr sein. Also was ist da passiert? Vor allem, es gibt ja auch kleine Planeten durchaus bei uns auch im Sonnensystem. Also wenn wir uns Merkur anschauen, das ist ja an für sich der kleinste, der hat einen Durchmesser eben von 4880 Kilometer. Zum Vergleich, die Erde hat ja über 12.000, also 12.756. Und dann gibt es aber doch auch relativ große Monde. Also es ist, der Mond ist eigentlich jetzt im Verhältnis zur Erde auch schon recht groß mit 3475 Kilometer. Dann haben wir aber den größten Mond im Sonnensystem, das ist ja Ganymed, ein Jupitermond, der hat ja 5265 Kilometer Durchmesser, also der ist schon größer als Merkur. Genauso wie Titan auch, ist ein Saturnmond, der ist auch sehr groß. Ja. Dann gibt es noch Callisto, auch ein Jupitermond, der ist auch zum Beispiel also fast gleich groß wie Merkur eigentlich. Ja. Also das heißt, da sehen wir schon, okay, gut, also die Größe allein ist es vielleicht noch nicht, was einen Planeten ausmacht. Was dann? Ja? Das wollen wir uns jetzt eben ein bisschen genauer anschauen. Also Pluto ist ja schon 1930, ist 1930 entdeckt worden, eben hinter der Neptunbahn. Zwar war das jetzt ein Amerikaner, das war der junge Astronom Clyde Tombaugh, und der hat am Lowell Observatorium eben in den USA jetzt hinter der Neptunbahn Pluto entdeckt, mit einem Durchmesser von nur 2390 Kilometer. Das war aber seine Entdeckung nicht ganz unerwartet. Also man war tatsächlich schon ziemlich lange auf der Suche nach so einem Planeten X, wie man ihn genannt hat, weil man bemerkt hat, dass jetzt eben Neptun sich auf seiner Bahn jetzt nicht ganz so bewegt, wie er eigentlich sollte. Also man hat eben immer wieder so Abweichungen bemerkt, und jetzt geht man davon aus, dass das vielleicht noch ein weiterer, noch unentdeckter Planet ist, der diese Störung bei Neptun verursacht. Und für alles Weitere muss man jetzt ein bisschen Bescheid wissen, wie man Neptun jetzt entdeckt hat. Also ich möchte ganz kurz erzählen, wie man jetzt den Neptun gefunden hat. Also mir gefällt die Geschichte sehr gut, weil sie so eine schöne Kombination ist zwischen mathematischer Vorhersage und dann der direkten Beobachtung. Und zwar ist Neptun eben schon 1856 entdeckt worden von Galle an der Berliner Sternwarte. Und seine Entdeckung basiert eben auf den Vorhersagen von Le Verrier. Also Le Verrier hat die Position des Planeten durch mathematische Berechnungen schon vorhergesagt. Also der hat jetzt Bahnstörungen beim Uranus bemerkt. Ja, und um die eben erklären zu können, hat er gesagt, ja okay, also da muss eigentlich, da muss noch ein Planet sein. Jetzt hat ihm dann fast gleichzeitig, also unabhängig von Le Verrier, hat jetzt auch ein britischer Astronom, Adams, ähnliche Berechnungen durchgeführt. Und deswegen, ja, also war das nur fast eine Frage der Zeit, dass man halt Neptun dann wirklich entdeckt hat. Ich finde es halt sehr spannend, was halt wirklich diese Grundlage ist von dieser theoretischen Vorhersage. Und dann hat man den Planeten auch visuell bestätigt. Also eh so ähnlich wie bei Higgs auch, dass man da vorher schon gewusst hat, okay, da sollte was sein, und dass man dann nachher das dann experimentell oder in dem Fall eben dann visuell auch gefunden hat. Also hat man da auch gesehen, dass diese ganze newtonsche Mechanik, dass das alles sehr, sehr gut funktioniert und auch zu welcher Leistung man da eigentlich imstande ist, was man da eigentlich hat. Das hat da jetzt sehr gut funktioniert. Und deswegen war man jetzt eben bei Pluto ähnlich euphorisch, als man dann wirklich was gefunden hat. Also man war da auch irgendwie schon 20 Jahre lang auf der Suche da nach einem Planeten. Das hat sogar Percival Lowell, also der Gründer von dem Observatorium selber, der hat schon 1915 quasi Fotos gemacht, auf denen Pluto zu sehen war. Er hat aber gar nicht bemerkt, dass er da quasi schon was gefunden hat, weil er eigentlich nach einem helleren Objekt gesucht hat. Ja. Und Tombaugh selber, der hat den jetzt auch eigentlich eher zufällig entdeckt, weil er eigentlich auf einer ganz anderen Position war, als wo man jetzt diesen Planeten X erwartet hätte. Also das hat jetzt zwar nicht so ganz alles gepasst, aber man hat einen Planeten gefunden, also who cares, passt alles und alles super. Ist es allerdings nicht ganz so. Also man hat recht schnell dann auch bemerkt, dass er einen sehr kleinen Durchmesser hat, also ist er nur 2390 Kilometer, und dadurch reicht aber jetzt seine Gravitationskraft auch nicht aus, um diese Störungen beim Neptun zu verursachen. Also da ist er eigentlich jetzt viel zu klein. Also da hat man gedacht, okay gut, das kann es jetzt vielleicht nicht so ganz gewesen sein. Dann sind aber noch ein paar andere Sachen passiert. Also in der Zeit ist, glaube ich, dann die Voyager-Sonden und die ist ja da auch da ganz vorbeigeflogen. Und da hat man dann jetzt natürlich die Masse und auch die Bahn von Neptun viel besser bestimmen können als von der Erde aus. Und da ist man dann drauf gekommen, also eigentlich passen die Berechnungen mit den Beobachtungen doch zusammen. Also das mit Neptun ist eigentlich alles fein. Also das stimmt gar nicht so mit diesen Bahnstörungen, die man da vorher gehabt hat. Und eigentlich ist das eh alles in Ordnung. Ja. Also wir haben jetzt eigentlich ein Happy End für Neptun, dass da eigentlich eh alles passt. Und Pluto hätte jetzt weiterhin ein Planet sein können. Aber du kannst es dir denken, jetzt beginnt langsam der Ärger. Und zwar hüpfen wir jetzt in das Jahr 1992 eben weiter. Und zwar sind da jetzt wieder neue Entdeckungen entstanden. Und zwar, man hat neue Himmelskörper gefunden. Und zwar einen Asteroiden. Also der heißt auch 1992 QB1. Das war jetzt dann das bis dahin weit entfernteste Objekt im Sonnensystem, das man da gefunden hat. Und es war jetzt auch klar, also das hat einen Durchmesser von 120 Kilometer. Das ist ein Asteroid. Also da gab es jetzt überhaupt keine Diskussion, dass es ein Planet sein könnte, ja. Auch die Entdeckung war übrigens jetzt nicht ganz unerwartet, weil man hat hier in der Gegend, wo man den jetzt eben gefunden hat, durchaus Asteroiden erwartet. Und da auch wieder hat 1951 bereits der niederländische Astronom Gerard Kuiper, Kuiper.
Hast du mir gelernt.
Ach ja, ich muss trotzdem noch jedes Mal überlegen. Und der hat jedenfalls die Vorhersage gemacht, dass es da im hinter der Neptunbahn, dass es da so einen Asteroidengürtel geben kann. Also das war jetzt nicht ganz unerwartet und man hat dann tatsächlich immer mehr Objekte gefunden, also schon 6 Monate später und dann in den Jahren danach immer weitere Objekte. Und da gibt es eben doch 2 Besonderheiten und zwar liegt jetzt Pluto inmitten von diesem neu entdeckten Asteroidengürtel. Und man hat da dann auch so Plutinos entdeckt, also so eine Untergruppe in diesem Kuipergürtel-Asteroiden, die da alle so irgendwie so eine ähnliche, gleiche Umlaufbahn wie Pluto auch haben. Und das war jetzt halt das, was jetzt, wo es jetzt für Pluto wirklich brenzlig wird. Da waren auch ziemlich große Brocken dabei. Also man hat jetzt schon mit Ceres ja einen bekannten Asteroiden gehabt, den hat man 1801 entdeckt. Der war schon relativ groß, ja. Der ist eben so 970 Kilometer im Durchmesser, der ist ja zwischen Mars und Jupiter. Aber hier haben wir jetzt halt wirklich, also 2002 dann Coa entdeckt mit einem 1000 Kilometer Durchmesser, Orcus 2004. Ja, und 2005 ist es jetzt dann halt wirklich, wirklich eng für Pluto geworden, weil da taucht jetzt nämlich Mike Brown auf, der Pluto-Planetenkiller genannt wird. Und zwar hat er am Kälte mit Kollegen gleich 3 Objekte entdeckt. Und zwar Haumea, der hat eine unregelmäßige Form und ist ein, bei der längsten Stelle ist er eben 1960 Kilometer lang. Dann Makemake, der mit 1500 Kilometern. Ja, und dann Eris natürlich, 2400 Kilometer. Und damit größer als Pluto. Eris wurde jetzt aber eben als Asteroid klassifiziert, weil eben auch in der Region und war eigentlich bei Eris jetzt nicht so eine Diskussion. Aber Pluto ist ja auch dort in der Region, ja. Das heißt, da hat man jetzt schon ein bisschen ein Problem, ja. Auch so, wenn man sich jetzt die Eigenschaften anschaut, ja, von Pluto, die passen halt auch irgendwie zu den Asteroiden, ja. Also er ist eben kleiner als die anderen Planeten. Seine Bahn ist sehr stark oval und auch stark geneigt gegenüber den anderen Bahnen. Das war eben die Situation auch die, dass jetzt bereits schon vorher waren halt ein paar der Meinung, dass Pluto eigentlich nicht mehr als Planet bezeichnet werden sollte, ja. Also 1930 wusste man jetzt eben nicht so viel über Asteroiden und vor allem auch noch nicht eben über die Existenz vom Kuipergürtel oder Kuipergürtel, weil sonst hätte man eben Pluto wahrscheinlich gar nicht erst als Planet eingestuft. Ja. Und jetzt war aber eben 1930 die Situation eine andere und deswegen ist er halt Planet geworden. Ja. Und, jetzt hat aber die Internationale Astronomieunion, also die IAU, zunächst den Planetenstatus beibehalten wollen, auch aus historischen Gründen. Mit Eris war das jetzt aber halt nicht mehr wegzureden oder zu negieren. Also da hat man jetzt schon so den sprichwörtlichen Elefanten im Raum gehabt, ja. Deswegen gab es dann jetzt diese schicksalsträchtige Generalversammlung 2006 in Prag von der IAU, um immer eine Entscheidung zu treffen. Da gab es jetzt einen Entwurf, bei dem Pluto weiterhin ein Planet sein sollte. Und da war halt so die Definition, dass jeder Himmelskörper ein Planet ist, der jetzt eben rund ist und sich um einen Stern bewegt und dabei aber kein Mond ist. Damit wären aber eben jetzt auch die ganzen anderen zu Planeten geworden und wir hätten halt dann ja im Laufe der Zeit plötzlich sehr viele Planeten gehabt. Deswegen ist der Vorschlag auch abgelehnt worden. Also es war auch irgendwie so, dass das zu willkürlich ist und wo ist denn dann der Unterschied zwischen den Asteroiden und den Planeten? Also das war halt irgendwie auch nicht so ganz rund. Das Ganze.
Und der Merksatz wäre so lang geworden.
Ja, eben, genau. Da hätten wir uns einen viel längeren Merksatz auch überlegen müssen erst, der passt. Deswegen gab es jetzt dann eben eine neue Version. Also es war dann, dass ein Planet ist, der eben erstens unter seinem Gewicht eine runde Form schon angenommen hat und zweitens seine Bahn freigeräumt ist, also dass die Bahn sauber ist. Jetzt ist gut, die erste Bedingung, das ist eigentlich klar mit der runden Form. Also wenn jetzt eben, wenn das etwas groß und schwer genug ist, dann bildet das eben eine runde Form und Asteroiden sind ja eher ungeformt, ja. Und zweiter Punkt, aber die freigeräumte Bahn ist jetzt eben so, dass bei der Planetenentstehung großen Himmelskörper ihre Umgebung freigeräumt haben, also so wie wir es auch kennen. Das heißt, sie haben in ihrem Entstehungsprozess entweder Trümmer oder was halt eben in ihrer Bahn ist eingesammelt oder eben rausgeschleudert, also in andere Regionen des Sonnensystems. Und wir kennen sie eben, also Merkur, Venus, Erde, das ist ja überall eine freie Bahn um die Sonne. Und Pluto ist jetzt aber eben inmitten des Asteroidengürtels, eben so wie die ganzen anderen, die sie da eben entdeckt haben, ja, Haumea und Mikmik und so. Er ist eben nicht schnell groß genug geworden, um sich eben die Umgebung freizuräumen. Und der Vorschlag ist aber jetzt eben akzeptiert worden. Und die Konsequenz von dem war jetzt natürlich, dass Pluto kein Planet mehr ist. Und gleichzeitig ist aber eine neue Klasse eingeführt worden, und zwar die der Zwergplaneten. Ein bisschen mangelhaft an dem Ganzen ist, dass es halt keine Obergrenze definiert ist. Also es ist eher schwierig jetzt zu sagen, okay, Abgrenzung Planet und brauner Zwerg zum Beispiel. Das fehlt da. Aber ja, im Grunde ist das jetzt die Entscheidung gewesen. Wahrscheinlich ist keine Definition wirklich befriedigend. Vielleicht ist die Natur auch so, dass es da keine scharfen Abgrenzungen gibt. Mhm. Auf jeden Fall ist es nun mal so, wie es ist und es ist auch total okay und gerechtfertigt und ja, also es ist jetzt keine Willkür oder es ist jetzt auch nicht so, dass da jemand böse war. Es wird halt oft gesagt, dass gerade eben, wie du auch ja gesagt hast, ja, dass ja da Arizona war das, oder?
Ja.
Hast du gesagt, genau, und eben also Illinois, das ist eben auch der Heimatbundesstaat eben vom Pluto-Entdecker, vom Clyde Tombaugh, die ja weiterhin sagen, dass Pluto ein Planet ist und sogar der NASA-Administrator, also der Jim Bridenstine, der hat ja auch gesagt, erst 2019, Also betrachtet das weiterhin als Planet, weil er hat das so in der Schule gelernt. Und ich meine, das ist halt so, ja, weil es immer schon so war, okay. Ist nicht richtig. Ja? Ja. Also deswegen wird es nicht richtiger.
Ja, war das nicht auch so eine Diskussion, weil Pluto, glaube ich, der einzige Planet ist, der von einem Amerikaner entdeckt wurde?
Ja, richtig. Und deswegen haben halt gerade die USA, glaube ich, so eine Beziehung zu Pluto, weil das eben von einem Amerikaner auch entdeckt wurde. Und dann ist aber genau von dem ist halt der Status, der Planetenstatus dann weggenommen worden.
Hm.
Ich glaube, dass sie deswegen da halt wahrscheinlich auch diesen Eifer haben.
Ja, also da gab es schon noch so politische Diskussionen und es geht ja nicht, weil eben das ist ja von den USA und so, also da gab es schon viele Diskussionen, die jetzt eigentlich nichts zu tun haben mit der Wissenschaft, also ist es völlig egal, welche Nationalität.
Ja, also dieser erste Entwurf, den ich ja erwähnt habe, der ist ja auch noch so ein bisschen mit dieser politischen Rücksichtnahme, dass man den Planetenstatus von Pluto halten hätte können. Mhm. Aber ja, wir haben ja gesehen, was die Konsequenz gewesen wäre. Also wir hätten da halt noch einen ganzen anderen Haufen von Zwergplaneten und mittlerweile hat man da ja schon sehr viele auch entdeckt. Einfach mit aufnehmen müssen, dann hätten wir sehr viele Planeten gehabt. Und ob das halt dann so sinnvoll ist, ja. Und gesagt, wo hören dann die Asteroiden auf? Und ich denke, es macht schon so Sinn.
Ja.
Und es macht die Pluto nicht weniger interessant, also ganz im Gegenteil. Also ich finde, Pluto ist ein sehr interessantes Objekt. Also ich finde allein seine Monde zum Beispiel, also man hat ja da mittlerweile 5 Monde entdeckt, ja, Charon ja schon 1978. Und er hat ja mit Charon, der ist ja ein sehr großer Mond eigentlich, also verhältnismäßig eben zu Pluto. Und da spricht man auch vom Doppelsystem Pluto-Charon. Ja. Und das finde ich halt auch super spannend, ja, weil das so dieses Verhältnis, was sie haben, ist eben jetzt dieser gemeinsame Schwerpunkt außerhalb von Pluto. Und deswegen spricht man halt von diesem Doppelsystem. Ja. Also das heißt, sie umkreisen einander. Und das macht es sehr spannend, weil nämlich das natürlich dann Auswirkungen hat auf die anderen Monde. Ja. Und dadurch hat man dann so ein Dreikörperproblem. Das heißt, man kann nicht die Umlaufbahnen genau vorhersagen, ja. Also das ist super spannend eigentlich, also sehr dynamisch, was da passiert.
Ja, das ist wieder ein unqualifizierter Kommentar von mir. Sailor Pluto war auch eine sehr coole Sailor-Kriegerin.
Ja, genau.
Also
ja.
Es ist schon cool, aber natürlich, wenn man halt kein Planet ist. Aber ich liebe diese Comics, wo dann halt Pluto so allein in der Ecke und gemobbt wird von allen Planeten und so.
Ja.
Nein, für diese Comic ist es einfach toll, dass das passiert.
Es gibt übrigens auch einen ganz tollen Song über Pluto, den habe ich entdeckt bei meinen Recherchen, weil ich habe ihn, glaube ich, schon länger irgendwann einmal gesehen. Ein absoluter Ohrwurm, also ich warne gleich. Ja. Und zwar hast du gesehen von, ich glaube, Disney ist es, Encanto.
Ja.
Ja.
Ja, ich liebe den Film.
Ja, ich finde den ja auch total entzückend. Also wirklich ein sehr netter Familienfilm. Also da geht es immer um eine Familie, die so magische Fähigkeiten hat. Und das Mädchen, wie heißt sie schnell noch einmal?
Weiß gar nicht mehr. Also spielt in Kolumbien.
Aber Miranda oder so heißt sie nicht, oder?
Ja, irgend sowas.
Ja. Ja. Auf jeden Fall hat sie ist die Einzige, die halt keine Fähigkeiten hat. Und es gibt ja einen Onkel, den Bruno, der ja irgendwie verschwunden ist. Und ja. Und
we don't talk about Bruno.
Richtig, genau, ja. Also es ist ja ein Disney-Film, das heißt, es wird gesungen. Das heißt, es gibt diesen Song, We Don't Talk About Bruno. Und da gibt es tatsächlich ein sehr gut gemachtes YouTube-Video, ich werde das auch in den Shownotes dann verlinken, wo er singt We Don't Talk About Pluto. Und ich spiele das mal nur ganz kurz an.
We don't talk about Pluto. No, no, no.
We don't talk about Pluto. Es ist halt so cool. Weil er beschreibt da halt so richtig so diese Entscheidung, wie das halt abgelaufen ist. Und
ja, sehr cool. Hört sich sehr, sehr witziger, muss ich mal anschauen. Mirabelle hat sie geheißen.
Mirabelle, ja, genau.
Madrigal.
Ja, genau. Und Madrigal war die Familie, genau. Ich glaube, ich habe jetzt gerade die beiden Namen durcheinander gebracht. Ja, genau,
sehr stimmt. Ja. Cooler Film.
Und ja, ich finde nämlich auch ich finde das Bruno-Lied am besten. Also das gefällt mir echt gut. Und das ist, ich finde es wirklich ein Ohrwurm. Also ich habe es jetzt gerade auch schon wieder im Kopf. Ich muss jetzt auch gerade...
Ja, die ganzen Lieder.
Und jetzt singe ich es aber mit We Don't Talk About Pluto. Also bei mir ist jetzt der Pluto hängen geblieben. Und ich glaube, We Don't Talk About Pluto, no, no, no. Und vielleicht jetzt weiter zum Singen anfangen, würde ich sagen, wir hören lieber auf. Und kommen hier zu einem Ende. Mich will keiner singen hören, glaube ich. Genügt, wenn ich rede.
Doch, aber dann müssten wir jetzt Eintritt verlangen. Und das wäre
genau,
nicht okay. Aber außer ihr wollt... Nämlich, das wäre nämlich der nächste Punkt, wenn ihr euch kenntlich zeigen wollt und euch bedanken wollt bei uns, gibt es ja, wie ihr wisst, die Möglichkeit über PayPal einmalige Essenseinladung oder Kaffeeeinladungen uns zu schicken oder über Steady und Patreon diese Abos abzuschließen. Und ich glaube, ein besonderes Danke gibt es dieses Mal.
Ja, genau. Und zwar hatten wir wieder eine heimliche Übergabe. Ich mag das ja immer total, wenn der Florian von einer seiner Shows zurückkommt und mir dann ein Kuvert in die Hand drückt und sagt, das ist vom Dachdecker 2. ja, ich finde, das hat immer so was Mysteriöses, Geheimnisvolles. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank, Dachdecker 2. Wir haben uns noch nie getroffen. Ich finde das total schade. es freut uns total. Vielen Dank. Ich finde auch die Form der Übergabe total toll. Also wir sind dafür alles wie immer offen. Wir haben Mittelsmann Florian, der sich da bereit erklärt, Kuverts entgegenzunehmen.
Ich frage mich mittlerweile, ob er Florian, das sein alter Ego ist einfach, Dachdecker 2.
Achso, nein.
Wir haben sie nie in einem Raum gesehen.
ja, genau. Naja, ich glaube schon, dass er existiert. Okay. Bin mir ziemlich sicher. Also ich habe schon mit ihm auch geschrieben und ich glaube, dass ich da mit dem Florian geschrieben habe. Nein, also ich glaube, das ist schon ein echter Mensch, ein echter Hörer. Vielen lieben Dank. Also ihr könnt uns gerne Kuverts zukommen lassen oder eben PayPal oder Steady und Patreon. Da könnt ihr uns eben kleine Beiträge, also das ist dann schon so bei 3-4 Euro im Monat, aber eben regelmäßig etwas zukommen lassen. Denn ja, ich muss wieder mal betonen, wir bekommen ja kein Geld, dass wir diesen Podcast hier machen. Wir machen ihn aber gerne natürlich, also es macht mir immer wieder sehr viel Spaß, auch mit dir natürlich, Elke. Es ist immer ganz toll und es freut mich, dass du ja immer noch dabei bist.
Ja, mich auch. Es ist auch nicht, damit wir schön essen gehen können, sondern es ist ja auch vor allem um die Infrastruktur, die auch jedes Monat was kostet, genau, das vor allem zu finanzieren.
Genau. Ja, aber wir nehmen natürlich nicht nur Spenden entgegen, sondern natürlich könnt ihr uns auch schreiben.
Ja, also über Worte freuen wir uns auch sehr. Wir antworten manchmal vielleicht ein bisschen verzögert, aber wir antworten auf alle E-Mails, weil da habe ich auch eine recht lange bekommen vor kurzem, auf die ich auf jeden Fall antworten werde. Aber sonst gerne einfach mit Fragen, Kritik, Lob an kontakt@cosmiclatte.at schreiben. Uns findet ihr aber auch auf Instagram, wie immer, cosmiclatte oder unsere privaten, mehr oder weniger privaten Account Science Feminist bei mir.
Genau.
Und die Eva, glaube ich, auch. Account auf Twitter, oder? Auch?
Genau, ja. Oder ja, Instagram, ja, wobei wir haben ja auch offizielle Cosmiclatte-Accounts. Genau. Das ist am besten eigentlich. Genau.
Und ihr könnt X, nicht Twitter.
Ja, stimmt, genau, ja. Und ihr könnt uns natürlich auch Kommentare auf cosmiclatte.at selbst hinterlassen. Das hilft uns auch natürlich. Ihr könnt den Podcast auch empfehlen.
Genau, alles möglich.
ja, stimmt, wir sind für alles offen.
Und sonst wir hören uns in 2 Wochen. Also ihr hört die Eva in 2 Wochen. Und mich dann in einem Monat, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ah, das weiß ich jetzt auswendig nicht.
Achso, nein, das wissen wir nicht. Okay.
Müsste ich jetzt im Produktionsplan nachschauen, wieso weißt du das nicht, wenn du das nächste Mal dran bist?
Werde aber auf jeden Fall wiederkommen. Aber auf jeden Fall die Eva in 2 Wochen wieder mit einer spannenden zweiten Person, wie jedes Mal.
Ja, natürlich.
Könnte schon gespannt sein.
Ja, ja. Hat das nicht der Paulchen Panther gesagt? Ich komme wieder, keine Frage.
Ja, stimmt.
Okay, ja, also wir kommen wieder in 2 Wochen. Bis dann, ja. Tschüss.
Tschüss. Entweder ich habe es falsch gehört, ich wollte dich nicht unterbrechen. Hast du 1856 gesagt? Statt 1846.
Ach so, okay, weiß ich jetzt gar nicht. Ach, kann schon sein.
Ich war mir dann nicht sicher, ob ich es vielleicht, es hört sich sehr ähnlich an, 46, 56, ob ich, wollte ich noch nicht unterbrechen und dann ist es...
Ach ja, ja, in der Hitze des Gefechts, gell?